Januarsturm. Der Himmel ist altes Silber. Ein eingewanderter Mammutbaum tanzt im Sturm. Die Buche begneidet ihn um seine biegsamen Äste. Sie sorgt sich, wie auch der Dompfaff. Er streckt sich lang in die Waagerechte, quer zum schaukelnden Zweig. Wind weht ihm Löcher ins rote Gefieder. Das weiße Unterkleid wird sichtbar. Dicke Ringeltauben verschanzen sich hinter Stämmen, die ihrer Größe angemessenen Windschutz bieten. Bedrohlich klingt das Rauschen der Wipfel, das Klappern der Schieferschindeln und Regenrinnen. Bäume, die einen Kopfschnitt verpasst bekommen haben, klappern mit ihren Stricknadeltrieben. Rabenkrähen stürzen diagonal durch den Himmel. Die aufgeschlagene Buchseite wird grau, Anthrazit. Schließlich gleicht sie sich den Buchstaben an, die sich auswirken und zu einem einzigen Zeichen werden. Wohl dem, der jetzt ein Kaminfeuer besitzt, in dem die Walnussschalen knistern. Februar, Hochwasser. Am Tag vor Mutters Geburtstag, am 18. Februar, grünen oder blühen die harten Konsonanten. Klette, Kornellkirsche, Kätzchen, Schneeglöckchen, Schnittlauch, Taubnessel. Erste Kirschpflaumenblüten recken ihre gelben Staubblätter in den Wind und alle Richtungen. In einer oder zwei Wochen werden ihnen die Schlehen folgen. Wenn beide sich kreuzen, entsteht eine Pflaume. Nach den ersten Frösten setzte die Mutter Schlehenfeuer auf. Gekauft ein Modegetränk der 70er Jahre, beliebt bei Omas, Tanten, Nachbarinnen. Eines Tages stand eine braun geriffelte Flasche Fanta da, als ich nach der Schule in die Küche kam. Fanta. Ich war durstig und gierig auf das bei uns seltene Getränk. Ich hatte keine Zeit, ein Glas aus dem Schrank zu suchen, setzte gleich die Flasche an. Ausspucken galt als extrem unfein. Ich schluckte das Feuerwasser herunter. Gutturales Gartenschaumkraut leuchtet unter dem blauen Band des Frühlings. Es schmeckt krass nach Kresse. Von flauschigen Blättern kann ich der Mutter nicht berichten, ob sie Salbeigermander oder Wiesensalbei werden. Regenwürmer pflastern die Wege. Einige leben, andere sind mumifiziert, dritte plattgetreten. Vierte zu Haschee zermatscht. Warum holen sich die Krähen nicht den Schmaus? Ich schaue mich nach den Vögeln im schwarzen Frack um. Drei sitzen auf dem Gras nebenan. Eine von ihnen wendet den Kopf, um einer braunen Bewegung zu folgen, und pflückt eine Feldmaus von der Wiese. Aus der Flussmitte wachsen Bäume. Und Steine schwimmen auf der Wasseroberfläche. Zu anderen Zeiten stehen und liegen sie auf Buhnen. Die Ruhr will nicht erst in den Rhein fließen, um irgendwann einmal auf das Meer zu treffen. Sie will selbst das Meer sein. Heute übt sie sich in Brandung und schlägt Wellen, bis es schäumt. Wannen bildet sie, die Locken, mich hineinfallen zu lassen und mit Geschwindigkeit den Fluss und das Leben hinabzutreiben. Mit aller Kraft kämpft ein Schwan seitwärts gegen die Strömung an. Sein Hals reckt sich nach vorn, die Brust baggert eine Bugwelle, seine Füße stampfen die braune Brühe. Ein Zaunkönig hüpft leichtfedrig am Ufer entlang. Er prüft die Höhlen im strohigen Treibgut. Ließen sich hier ein paar Präsentationsnester für die Gattin einrichten? Die Mimikrie der Ruhe scheint zu funktionieren. Zwischen den Kanadagänsen watschelt eine kleine Nonnengans über die Ruhrwiesen. Sollte sie nicht auf den Salzwiesen der Küste überwintern, bevor sie sich in die russischen, spitzbergischen, grönländischen Brutgebiete aufmacht? Stattdessen grast sie im Ruhrpott, allein unter Kanadiern, übernimmt Wachen wie die anderen. Ist sie auf der Durchreise? Wohnt sie an der holländischen Küste und wollte nur mal das neue Meer in Bochum anschauen? Jurek Becker hatte einst auf eine Postkarte geschrieben: Am Strand von Bochum ist allerhand los. Das Hochwasser treibt mich ins Trinkwasserschutzgebiet. Ich tauche unter dem Stacheldraht hindurch. Den Einbruch belohnt die Natur sofort mit Einblick. Im trüben Graben liegt ein Bisam. Rücken und Schädel bis zur Nase wölben sich aus der Oberfläche. Die Wasserkante muss ihm zwischen den Lippen stehen. Ob er wie ich, wenn ich schwimme, Mund und Kante miteinander spielen lässt? Winzige Wellen zeigen an, dass seine Füße gegen die Strömung paddeln. Ein zweiter Bisam schwimmt heran, stoppt, treibt ab. Erst dadurch wird der Sog indirekt sichtbar. Die Oberfläche ist glatt und braun, wie ein stehendes Gewässer. Das Tier arbeitet gegen die Drift an und verkriecht sich unter einem dicken Rohr, das den Graben quert. Scheu wie in Virginia ist der Bisam im Ruhrpott nicht. Annie Dillard beschreibt in ihrem Buch »Pilger am Tinker Creek«, wie sie sich an ihn heranpirscht. Die Autorin bewegt sich ausschließlich, wenn der Nager die Augen unter Wasser oder ins Grasbüschel steckt. Das habe ich nicht nötig. Entweder ist er bei uns an Menschen gewöhnt, oder im Gegenteil, er kennt im Schutzgebiet keine Jäger, Angler und Hunde. Ein drittes Tier trifft ein. Doppelt so groß wie die beiden ersten, eine Nutria. Der kleinere Pelz taucht ohne Eile unter dem Wasserrohr hindurch, ein Stück den Graben aufwärts und ins Gebüsch. Die große Nutria folgt gemächlich im Abstand von 3 Metern, strengt sich an, um unters Rohr zu passen. Nein, aus Furcht weicht der Bisam nicht aus. Die mächtige Nutria schlüpft ins Buschwerk hinterher. Es ist also ein Elterntier. Die kleineren Tiere sind keine Bisame, sondern junge Nutrias. Jetzt schon Nachwuchs? Aber ja, Nutrias pflanzen sich zu jeder Jahreszeit fort. Das Gesträuch aus dürren Stöcken und langblättrigen Schilfpflanzen ist ihr Nest. Der Eingang liegt über Wasser, anders als beim Bisam. Ein zweiter großer Nager trifft ein, und auch das zweite kleine schlüpft zu Eltern und Geschwisterchen ins Nest. Die Familie wäre beisammen daheim, ginge eines der Jungtiere nicht gleich wieder aus und auf Wander, vielmehr Schwimmschaft am Ufer entlang. Jenseits der Ufersträucher landet mit gespreizten Schwanzfedern und Flügeln ein kupferfarbener Fasan. Von oben und hinten schaut er aus wie ein Wappenvogel. Aus grauem Dunst und der Ferne erscheinen drei orangefarbene Männer. Sie schauen in meine Richtung. Ich wende mich um, begebe mich gemessenen Schrittes zum Zaun, schwinge zwischen den Drähten hindurch, blicke nicht zurück und gehe davon. Zwei Tage später hat sich das Hochwasser zurückgezogen. Ein Fasanenweibchen und zwei Männchen ducken sich unter dem Stacheldraht hindurch und verlassen das Grundwasserschutzgebiet. Als sie sich von mir entdeckt sehen, strecken sie sich in die Horizontale gegen den Laufwind, rennen los und verstecken sich hinter Grasbüscheln. Sie erkennen, dass das gar nichts bringt. Das Weibchen erhebt sich schwerfällig in die Lüfte, rudert mit der langen Schwanzfeder, kreischt den Männchen Bescheid, und gemeinsam überfliegen sie Wiese, Zaun und Wassergraben. Heute erinnere ich ausschließlich Augen. Der orangefarbene Augenkranz der Amsel, das rot-schwarze Auge der Blässralle, nur aus der Nähe zu erkennen. Die gelbe Iris der Ringeltaube, im Gegensatz zum schwarzen Knopfauge der Hohltaube. Das gelbe Auge des Schellerpels, das weiße seiner Ente. Das gelbe Auge der Reiherente, die dunklen Augen der Rabenkrähe, die weißblaue Iris der Dohle, die blauen Augen meiner Mutter haben sich für immer geschlossen. Zwei Ringeltäuberiche klatschen ihre Schwingen gegeneinander, tanzen ihren Kampf, kämpfen ihren Tanz. Das Leben geht einfach weiter. Sechs Dompfaffmänner hocken wie frisch gefärbte Ostereier im kargen Strauch und auf der grünen Wiese. Forsythien blühen auf, Scharboxkraut steht in den Startlöchern. Ich pflücke junge Blätter, sie spenden Vitamin C. Auch Knoblauchsrauke wölbt ein Kissen überm feuchten Lehm. Durch kahle Wipfel sprenkeln Singdrosseln, recken ihre Hälse und trällern sich zu. Was unter ihren hohen Warten geschieht, beachten sie nicht. Über der Wiese im Grundwasserschutzgebiet fliegen starre Formationen, landen im Gras und verschwinden, bis einer beschließt, die anderen zu einem neuen Flugbild zu animieren. Wieder springen zwei Ringeltauben dicht voreinander in die Höhe und klatschen den jeweils rechten Flügel gegen den jeweils linken. Doch heute erweitert eine der Tauben den Tanz. Sie beugt Brust und Schnabel gen Boden, reckt den Schwanz in die Höhe und fächert ihn auf. Und erneut folgt eine elegante Verbeugung. Das Weibchen? Denn jetzt ist klar, ich habe vor zwei Tagen keinen Revierkampf gesehen, sondern einen Balztanz. Das Weibchen steht mit hochgerecktem Hals vor des Männchens Tanzbalz und läuft davon. Drei Buntspechte leben in meinem Revier. Heute Morgen suchen sie ihre Klangbäume auf. Einer klingt hohl und dunkel, ein anderer hoch und hell. Beim dritten muss ich lachen. Der hat keine Resonanz, ist kaum zu hören. »Nee, Alter«, rufe ich in den Wald, »mit dem Instrument beeindruckst du keinen Partner und keine Partnerin.« Das Weibchen trägt ein scharf kontrastierendes schwarz-weißes Kleid mit rotem Feld unter dem Schwanz. Das Weiß eines der beiden Männchen ist in Wirklichkeit Altrosa. Das schwärzeste Schwarz und das weißeste Weiß zieren das andere Männchen. Sein Gesicht ist eine Maske. Das weiße Augenfeld bildet ein Rechteck, umgeben von scharfkantigen schwarzen Balken. Überhaupt sind alle schwarzen und weißen Linien und der männliche rote Fleck im Nacken wie mit dem Lineal gezogen. Keine Kante ist weich, keine ist übermalt. Jeder Artgenosse ist eine Einzelpersönlichkeit. Dieser ist ein Star. Auf einem Ast sitzt ein Eichhorn. Es hat den Schwanz zum Fragezeichen geformt, kratzt ein paar Flöhe aus dem Fell und wendet sich um. Ich erwarte, den Schwanz jetzt als S zu sehen, aber da täusche ich mich. Wieder steht ein Fragezeichen in der Buche. Das Umwenden vollzog sich zu rasch, als dass ich nachvollzogen hätte, wie das passiert ist. Auch das Eichhorn kratzt sich am Kopf, doch wohl eher der Flöhe wegen. März, Feuchte. Veilchen im Gras und auf der feuchten Erde dunkel lila und unscheinbar. Wenn die Sonne schiene, doch die glauben wir Bochumer seit Wochen nicht gesehen zu haben. Das Hochwasser ist zurückgegangen, der Leinpfad ist weiterhin nicht begehbar. Schwäne, Kanadagänse und die kleinen Nonnengans paddeln über dem Weg. Die Gastgans wird wohl bleiben. Im Schlamm blüht Lungenkraut. Die haarigen Blätter sind nicht verschmutzt, die weißen Punkte matt, Knospen und junge Blüten rosa, die bestäubten lila. Ich schaue auf und durch die Luft. Mehr als drei Daumennagel dicke Hummeln sehe ich nicht. Haben die all diese Kelche besucht? Ich wünschte, ich könnte wie sie ihren Fußabdruck riechen, der anzeigt, ob ein Artgenosse den Nektar geholt hat. Feuersalamander. Der Name ist ein Witz, denke ich in meiner Lage. Sicher, ihre Haut ist geflammt, doch ich nähere mich ihrem Laichgebiet in Dunkelheit und Kälte. Die Gummistiefel bleiben im Matsch stecken. Ziehe ich sie heraus, schallt ein Quatsch durch den stimmlosen Wald. Vorsichtig muss ich gehen, um nicht auf wandernde Kröten zu treten. Das macht es schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Doch ebenso wie der Uhu nicht ruft, der im Steinbruch brütet, so wenig treffe ich auf Amphibien. 6 Grad sind zu kühl, 10 wären optimal. Mein Atem stößt Wolken zwischen die feuchten Buchenstämme. Ich schaue in hohle Wurzeln und drehe morsche Stämme um. Holz zerbröselt, schimmlige Blätter blitzen im Taschenlampenlicht. Am Rande eines Bachlaufs bleibe ich stehen und leuchte ins Wasser. Bachflohkrebse beugen und strecken sich. Eine Wasserwanze bewegt die Beine und streckt ihre am Hinterteil befestigte Atemröhre aus der Wasseroberfläche heraus. Die Röhre ist ebenso lang wie der Körper. Frisch inhaliert, lauert sie auf Opfer. Sie umfasst Kaulquappen, Bachflohkrebse, Wasserasseln, Wasserflöhe, Insektenlarven, treibt ihnen den Stachel unter die Haut, spritzt Zersetzendes ein und saugt das aufgelöste Innere der Beute aus, bis eine leere Hülle übrig bleibt. Ein Kind klaubt die Wasserwanze aus dem Bach. Ich bin gespannt, ob es wagt, sich stechen zu lassen. Auf dem Schlamm liegen Lakritztierchen. Ein länglicher Kopf, ein Schwanz und vier Beine. Sie dürften 2 Wochen alt sein. An einem der warmen Tage hat die Mutter sie so, wie sie sind, lebend geboren. Die etwas älteren und größeren tragen je einen weißen Punkt auf den Beinansätzen. Die noch reiferen schimmern weißlich. Im Licht werden sie vital, versuchen aber nicht zu fliehen. Erst die Finger und Kescher der Biologen treiben sie unter modernde Blätter und in den Schlamm. Die Wissenschaftler wollen Abstriche von ihrer Haut nehmen, um im Frühstadium zu erkennen, ob die Feuersalamanderlarven vom salamanderfressenden Besal befallen sind. Aus Ostasien ist der Pilz eingetragen worden, möglicherweise durch den Handel mit Amphibien oder durch ausgesetzte Terrarienbewohner. Ermitteln lässt sich das, weil in Asien vorkommende Schwanzlurche die Krankheit zwar weitergeben können, selbst jedoch nicht daran erkranken. Die Sporen des Erregers werden durch Menschen und ihre tierischen Begleiter, Hund und Pferd, sowie durch wildlebende Tiere übertragen. Gänse und Reiherfedern oder Entenfüße, Pferdehufe, Fahrradreifen und Schuhe dienen dem Transport. 2017 wurde der Erreger im Ruhrgebiet nachgewiesen. Um die Sporen nicht zu verbreiten, haben wir unsere Stiefel desinfiziert, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben. Schnell sterben die Salamander, sobald die Krankheit auf ihrer Haut zu erkennen ist. Im frühen Stadium werde sie heilbar. Doch wer sammelt ganze Populationen von Larven, heilt sie im Labor und setzt sie wieder aus? Der Kammmolch ist ebenfalls gefährdet. Für ihn wird nicht einmal ein Monitoring bezahlt. Es bleibt nur, den Pilz nicht zu verbreiten und Sorge zu tragen, das Immunsystem der Schwanzlurche nicht zusätzlich durch umweltschädliche Substanzen zu schwächen. In diesem Bachlauf liegen und schwimmen Larven zuhauf. Ein Zeichen, dass die Krankheit in Bochum-Stiepel keine Opfer gefordert hat. Adulte Tiere finden wir nicht, doch das dürfte der Temperatur geschuldet sein. Wieder kein feuriges Wesen gesehen, allein dunkle, der nassen Erde und den feuchten Bäumen angepasste. Bisher habe ich Feuersalamander nur plattgefahren auf der Straße gefunden. Das wird vorerst so bleiben. Froschleich. Laich liegt an der falschen Stelle. Statt im Teich, im Bach, im Graben oder wenigstens in einer wassergefüllten Traktorspur häuft er sich am Straßenrand. Hört der Regen auf, wird er unweigerlich vertrocknen. Hat sich der Frosch geirrt? Ist er angefahren worden? Ist ein Auto so schnell gefahren, dass durch den Luftdruck die inneren Organe der Amphibie geplatzt sind? Ich kann keinen Kadaver entdecken. Die Wolke zieht vorüber. Die Gallertmasse schimmert in der Sonne. In jedem Ei steckt ein schwarzer Punkt. Die Masse wackelt im Wind. Dennoch ist sie fest und stabil. Ich müsste sie zerschneiden oder zertreten, um die Eier voneinander zu trennen und zu zerstören. Stattdessen führe ich eine Gartenschaufel unter die Bodenschicht, auf der der Laichhaufen liegt, und schiebe ihn in eine Gefriertüte. Unschlüssig stehe ich auf der Straße. Lasse ich den Klumpen in den Graben gleiten, zerteilen ihn Hundepfoten oder Gummistiefel. Hundehalter waschen hier gern ihre Tiere oder drängen sie, aus dem Wassergraben zu trinken. In der Ferne glitzert fließendes Wasser im Gras. Es tritt aus der Erde, die Strömung ist zu stark, kein Frosch würde hier laichen. Ich folge dem Bach, bis er sich beruhigt und in einem Graben neben dem Acker endet. Wolken von Grasfroscheiern wabern zwischen den Grashalmen im Wasser. In einer der Wolken strecken sich die schwarzen Punkte zu Linien und Locken. Hier ist besser aufwachsen als an der Straße. Ich schütte die Tüte aus. Das Laichpaket gleitet neben die anderen. Es ist nicht sauber wie sie. Erde klebt daran. Ich hoffe, die Embryonen brauchen nicht viel Licht. Ich schaue auf. Eine Wetterfront verdunkelt den Himmel. Wind trocknet und kühlt meine Augäpfel. Hagel schmerzt auf der Haut. Frühjahrsrehe. Ich höre die Hufe der Rehe. Sie galoppieren den Rasen hinunter. Eines bleibt im Garten stehen. Flauschiges Gehörn, blütenweiße Blume, X-Beine zittern. Das Fell sträubt sich im Wind, die Lauscher drehen wie Wetterfahnen. Ein Jäh-Ruf lockt mein Blick ins Blaue. Die Lider zwinkern, drei Bussarde segeln umeinander. Ein Gickern zieht die Augen wieder hinab. Das schönste Buntspechtweibchen aller Zeiten pickt mit senkrecht stechendem Schnabel Körner vom Boden, fliegt zur Buche, steckt ein Korn in eine Rindenfalte und hackt es auf. Schwarz-weiße Längsstreifen zieren den Nacken, der sich streckt. Miss Specht wirbelt herum, öffnet die Schwingen und zeigt die Querstreifen der Flügelunterseiten. Fort fliegt sie, ich höre ihr Lachen fern hinterm Zilpzalp. Vom Zweig aus trällert das Rotkehlchen, die braunen Knopfaugen beobachten mich. Es wartet, dass ich einen Stein oder ein Holz umdrehe. Bevor die Aufgedeckten in alle Richtungen fliehen, schnappt es sich einen Regenwurm, ein Tausendfüßler, drei Asseln und fünf Maden. Eine Ringeltaube hüpft hinter einer Hohltaube her, verscheucht sie mit knappen Flügelschlägen wie ein brustwölbender, muskelspielender Teenager den kleinen Bruder. Warum? Haben sie nicht vor Wochen gemeinsam geerntet, was der Gartenbesitzer gestreut hat? Stille Mückenmänner tanzen bei Windstille im Schwarm. Hören sie ein Weibchen heransummen, begatten sie es im Schwarmflug zwischen Blumen und Sonne. Corona-Frühling. Fuchsmähne glänzt in grüner Frühlingssonne. Neben Pferdehufen punktet Ehrenpreis. Im Wind aus Skandinavien wackeln Löwenzahnsonne und Scharboxkrautsterne. Pferdedecken rutschen von Kruppen, schwanken mit jedem Schritt, wälzen sich im Sand. Nachbarn grüßen und gehen einen Bogen umeinander. Freunde unterhalten sich über die vom Chef-Virologen empfohlene Distanz. Sie übertönen nicht das Windrauschen und Hufgeklapper. Vorbeigehende wenden den Blick vom Mitmenschen und verweigern den Gruß. Ein erster Rasenschnitt duftet. Auf Spaziergänger rieseln Obstblüten. Berberitze glüht und sticht. Beschneite Weißdornfinger zeigen auf Passanten. Über den Köpfen klingt die Kleibersirene. Der Schlamm, den das Hochwasser zurückließ, trocknet, reißt. Radreifen zeichnen sich ab. Tatzen, Hufeisen, Turnschuhprofile. Verblichene Fetzen flattern im Ufergebüsch. Rot-weiße Plastikbänder sperren Spielplätze. Keine Motoren sind zu hören. Der Flugverkehr ist eingestellt. Die letzten Urlauber heimgeholt. Autos kennen kein Ziel mehr. Lastkraftwagen brummen an nationalen Grenzen. Menschen sitzen auf Bänken, wenden Gesichter wie Blumen dem Licht zu, schließen die Lider, um Sonne zu tanken, zu entspannen, gesund zu bleiben, zu denken oder zu vergessen.